SRF3 Fokus.
Präsentiert von Ramseyer.
Grüß euch allerseits. Mein Name ist Hannes Hug. Sein Name ist Grégoire Vuillumier, alias Greis. Der Rapper Greis ist mein Gast heute im Fokus. Und in diesen Tagen ist sein neues Album «My Love» rausgekommen, das vierte Studioalbum. Herr Vuillumier, ihr werdet zentrum gerühmt für das Album. Ihr seid gereift. Ihr habt euch von euch selber können befreien im Sinne von, dass ihr nicht mehr die Welt retten müsst. Was ist passiert?
Was ist passiert? Ich weiss es nicht. Ich habe nicht weniger das Gefühl, ich müsste die Welt retten als vorher. Es wäre immer noch ein Hobby von mir. Ja, schon im Kindergarten mit dem Bänzli sind wir vor der amerikanischen Botschaft die Schlüssellöcher von den Autos verstopfen, dass sie nicht mehr verschmolzen können. Das ist zwar eine sehr punktuelle Aktion, wo vielleicht
also
nicht...
Zentralverriegelung zu machen, so?
Nein, wir haben einfach mit Dreck und Stäckchen...
Im Auspuff?
Nein, das Schlüsselloch.
Doch, Zentralverriegelung.
Ja, genau, Zentralverriegelung. Okay. Ich weiss nicht, ob es das schon gegeben hat, im 82.
Einfach zur Information, der Grégoire Vuillumier, kann ich es auch noch sagen, ist 34, also von dem her, genau. 82. Also. Aber wir sind beim Weltretten immer schon ein Hobby von euch, aber jetzt sagt ihr, es ist immer noch eins, aber was ist denn passiert?
Vielleicht, ich habe das Gefühl, musikalisch hat sich in dem Sinn nicht viel verändert, dass ich zwei, sagen wir, engagierte Songs pro Album mache, seit eh und je. Aber vielleicht stelle ich sie jetzt weniger in Vordergrund als auch schon. Oder vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich viel an dem bin aufgehängt worden. Das ist da der Revoluzer. Und jetzt habe ich es zum guten Glück geschafft, dass das Album anders wahrgenommen wird, als nur wegen diesen zwei Songs. Und da bin ich mega glücklich darüber eigentlich.
Ist der Greis jetzt automatisch zahnlos? Würde ja noch passen, so als Bild.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das Album jetzt ist so griffig wie eh und je. Aber es ist vielleicht ein bisschen weniger verkrampft. Es ist vielleicht ein bisschen weniger auf den Zähnen. Also, verbissen, sagt man, glaube ich, in diesem Zusammenhang.
Wie hat er dich denn so locker gemacht? Was ist da? Ist man da am Morgen aufgewacht und gefunden? Oder was ist genau?
Das ist wie bei allen ein bisschen Unternehmen. Man muss einfach eine gute Work-Life-Balance finden. Also, nein, respektive, ich verbringe mehr Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meiner Freundin. Ich bin vielleicht eben nicht mehr so drauf
raus. Also auch eher so ein bürgerlicher Lebensentwurf als der Revoluzer.
Ja, es hat nicht mit bürgerlich zu tun, sondern es hat mit ausgeglichen zu tun. Es hat mit nicht mehr um jeden Preis erfolgreich wollen sein, nicht mehr um jeden Preis wollen der grösste Rapstar zu werden von der Welt. Das ist vielleicht der grösste Unterschied. Früher war es wirklich mein Ziel gewesen, ich wollte der berühmteste Rapper werden vom Universum. Und jetzt bin ich eigentlich mega happy mit dort, wo ich jetzt bin.
Also könnte man jetzt sagen, ihr seid einer von denen, der auch sagt, ihr habt das Scheitern zu meinem neuen Prinzip und habt jetzt mit dem Erfolg, dass ich nicht da bin geworden, wo ich eigentlich werden wollte.
Ja, oder ich konzentriere mich mehr darauf, das richtig zu sein, wo ich gerade im Moment bin, statt immer dieser Figur nachzuzäckeln, wo ich könnte sein.
Also, so, und wie habt ihr denn das gemacht?
Ja,
wir sind ja alle immer am Umsäckeln und leben nicht mehr im Moment. Jetzt hat mich natürlich Wunder, wie man das macht.
Ja, vielleicht sich überlegen, woher das es führt. Vielleicht sich überlegen, was ist es eigentlich das, was ich hinten nachsäckle? Ich habe ja immer wieder grosse Erfolgserlebnisse gehabt und Niederlagen wie auch immer. Und es gibt einen guten Spruch vom Lemmy, vom Motorhead, den ich auf dem Album übernehme. Ein paar gewinnst und ein paar verlierst, einerlei für mich. Und irgendwie nach einer erfolgreichen Plattentaufe gehst du in dein Zimmer, gehst pennen allein und am nächsten Morgen wachst du auf mit einem Kater und weißt, der Applaus ist weg irgendwie. Und wenn man nur lebt für einen Applaus und wenn man nur lebt für immer wie mehr, für eine Steigerung, dann ist man auch nie satt irgendwie. Und das Sättigungsgefühl ist das, was ich trainiert habe. Einfach zu finden, hey, dort, wo ich jetzt bin, das gefällt mir im Prinzip.
Also es ist so eine Form von Demut.
Nein, es ist einfach Holz anlängen. Es ist absolut strategisch, oder? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, hey, mir ist es gleich, wenn ich nicht in der Top 10 bin von den Charts, dann heisst das nicht, mir ist es gleich, sondern dann heisst es, ich kreuze die Finger, ich länge überall jeden Baum an, den ich kann.
Seid ihr ein abergläubischer Mensch?
Nein, aber ich finde, Holzanlänge ist super gäbig, weil es hat überall Holz. Und ich habe immer versucht, zum Beispiel vierblättrige Kleeblätter zu finden oder Sternschnuppen zu sehen. Und das, ich habe noch nie eins gefunden. Sternschnuppen habe ich vielleicht 3 gesehen in meinem Leben. Und Bäume und Wälder hat es überall. Von dem her lebe ich mich aber, glaube ich, mit einfacheren Sachen aus.
Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Ankommen. Seid ihr angekommen?
Ja, für einen Moment. Holzanlänge, wie gesagt. Also, für einen Moment bin ich sehr glücklich und bin ich sehr angekommen, ja. Ich bin super zufrieden mit meinem Leben und bin viel weniger abhängig vom Erfolg von wie die Leute das Zeug wahrnehmen, was ich mache, von der Bestätigung von Dritten als auch schon.
Würdet ihr sagen, ihr macht es viel mehr für euch selber als für die anderen?
Nein, ich mache es immer für die anderen, aber ich bin mir einfach jetzt bewusst, dass ich es auch zu einem grossen Teil für die anderen mache. Das war das erste Album, wo ich überlegt habe, was könnte echt den anderen gefallen? Was könnte echt meinen Fans gefallen, dem Publikum? Und nicht mehr, immer nur, oh, was will ich in mein Tagebuch schreiben? Und interessiert nur mehr allein, weil sonst ist es nicht von mir, sonst ist es nicht echt, wenn es nicht nur mehr interessiert, sondern ich möchte den anderen gefallen mit meiner Musik, auf jeden Fall.
Ist das auch einer ein Schritt zum einem Dienstleister, um das schöne Wort mal zu brauchen?
Wir kommen da in ein sehr spannendes Feld rein. Ich weiss nicht, ob ihr die Band Hot Chip kennt, mhm, von Australien. Und im Q-Magazin hat der Sänger gefragt von Hot Chip, was braucht es denn, um einen super Song zu machen? Und der Sänger von Hot Chip hat gesagt, ja, zuerst mal muss man sich wahrscheinlich überlegen, was den Leuten so gefallen könnte. Und ich bin dann völlig schockiert gewesen und dachte, hey, nein, wie kannst du nur? Verrat. Und irgendwann habe ich mir anfangen überlegen, dass es zwischen reinen Dienstleister, der einfach Musik macht für ein Publikum, wo ich mich immer wollte distanzieren davon, und zwischen dem Künstler, der nur Kunst macht, der Kunst wegen, ist ein extrem spannendes Feld, wo zum Beispiel Popmusik sich drin befindet, wo aber auch von Damien Hirst bis zu weiss nicht was auch sehr viel künstlerisch passiert. Damien Hirst, um ein Extrembeispiel zu nennen. Und ich finde das super spannend. Oder ich auch mit so Werbeleuten, ja, ihnen so gesagt, ja, weisst, jetzt beim neuen Album, wenn ich mich dann voll verwirklicht habe bei einem Text, dann probiere ich ihn dann noch zugänglich zu machen. So aus letzter Schritt. Und dann haben sie mir gesagt, warum machst du das nicht von Anfang an? Mhm. Und dann zuerst wollte ich sagen, ja, nein, dann verrate ich mich selber. Und dann habe ich herausgefunden, nein.
Woher kommt denn eure Vorstellung von, das ist ein richtiger Künstler und das ist kein richtiger Künstler? Was hat euch denn da geprägt?
Ja, das ist immer eine sehr dogmatische Ansicht. Aber für mich ist immer, ich bin immer fasziniert gewesen von Künstlern, die das Gegenteil sind von dem, was ich bin. Nämlich von Künstlern, die so ein bisschen, was nicht gleich ist, was die anderen denken. Der Gainsbourg hat mit seiner Art Musik zu machen, seiner Nonchalance, wo die war von einem Maler, der eigentlich sich über das Malen hat definiert, aber dann Erfolg hat gehabt mit der Musik, das hat mich immer sehr beeindruckt, weil mir ist das Zeug eben nicht scheißegal. Ich will gut sein, ich will den Leuten gefallen können. Und darum, solche Leute wie der Gainsbourg haben mich sehr beeinflusst.
Aber das ist ja einer, der auch so eine Protesthaltung vielleicht sagen, es ist mir gleich, was ihr findet, ich muss es gut finden und der findet ihr es nämlich auch gut, weil es ist dann so gut, dass man es gut finden muss. Und dem scheint ja jetzt das neue Werk nicht mehr ganz zu gehorchen. Und
ich hatte früher eine kleine Protesthaltung gehabt, ja. Ich hatte früher die Haltung gehabt, dass ich gefunden habe, oh, es muss, mir ist es gleich und es muss nur mehr gefallen. Aber gleichzeitig war es so ein Schrei nach Liebe gewesen. Gleichzeitig war es so gewesen, zu sagen, ich will geliebt werden für meine Essenz, für das, was ich bin, ohne dass ich Rücksicht nehme auf was es würde brauchen. Und bei diesem Album habe ich mich von dem verabschiedet und habe gesagt, hey, Publikum, Fans, danke vielmals für eure Unterstützung. Ich glaube jetzt neu an mich selber und habe mich selber gern. Von dem her habt ihr meine Musik gern und habt ihr euch selber gern. Und zusammen tanzen wir im Kreis um den Globus.
Und ihr wisst jetzt, wer ihr seid in diesem Fall? Abgekürzt.
Ja, vielleicht ganz wenig mehr. Ich bin einen Schritt näher gekommen. Oder ich weiss, dass ich länge, auch wenn ich nicht der erfolgreichste Musiker werde von der Welt.
Und wer seid ihr denn?
Ich bin ein sehr begeisterungsfähiger, Mann mittleren Alters, der es irgendwie geschafft in den letzten 15 Jahren Musik machen, seinen Horizont so weit zu lassen, dass ich mich immer verbessern kann. Dass wenn etwas Neues kommt, dass ich mich dem nicht verschliessen muss und sagen, nein, wir haben es noch anders gemacht, sondern dass ich mitwachsen kann.
Wo hat das angefangen, dass dir gesagt, das will ich machen? Ich will der beste Rapper der Welt werden. Wo ist der Tipping Point gewesen? Wo hat das stattgefunden?
Wo ich verstanden habe, wie es funktioniert. Also ich habe in der ersten Klasse habe ich Blockflöte gespielt und habe mit Mühe und Not die Do-Re-Mi-Noten gelesen. Und dann hat man in der Schule Blockflötenunterricht gehabt und dort war es plötzlich C, D, E, F, G gewesen. Und da habe ich überhaupt nichts verstanden, weil in der anderen Klasse erzählen sie drei vom Alphabet und das fängt mit A an. Und plötzlich fängt es dort mit C an, bin ich überhaupt nicht rausgekommen. Und beim Rap ist eine Ausdrucksweise, die auf dem Viervierteltakt basiert. Bei jedem vierten Schlag tut man einen Reim her. Und das habe ich irgendwie begriffen.
Also auf vier Zellen?
Auf vier Zellen, ja.
Mit Buchstaben statt mit Zahlen.
Genau, und er sich von den Vokalen leiten irgendwie.
Jetzt haben wir gehört, Blockflöte, die Welt retten, schon im Kindergarten gehen Auto verstopfen. Dass die nicht, was seid ihr für ein Kind gewesen?
Ich war recht allein gewesen. Eben, ich bin vom Welschland auf Bern gezogen.
Ihr seid mit 7 auf Bern gekommen, hätte die Sprache können?
Nein, ich hatte dann auch lange, um Schweizerdeutsch zu lernen, weil ich mit niemandem geredet habe, irgendwie. 4 Jahre.
Und, also, ihr habt von 7 bis 11 mit niemandem geredet?
Also, vom ersten Kindergarten bis in die vierte Klasse hatte ich eigentlich nicht viel Kontakt mit Gleichaltrigen. Und darum habe ich ja dann so einen riesen Geltungsdrang bekommen.
Und darum hat er so viel
um das überkompensieren, ja, genau. Aha. Ich habe einfach wirklich ein grosses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und nach Bestätigung gehabt.
Und was ist denn in diesen 4 Jahren, wenn man in diesem Alter so in seiner eigenen Welt lebt, was ist denn das für eine Welt gewesen für euch?
Das ist eine Welt, die ich heutzutage, also es ist sicher eine einsame Welt, die nicht fängt, weil man halt einsam ist, aber es ist schon eine super schöne Welt, wo man in der Fantasie kann leben und wo man sich Szenarien kann ausdenken und so weiter. Und wo ich noch heute irgendwie Freude habe. Ich habe immer noch extrem Freude am Umfantasieren. Und ich pflege das auch, ich schaue, dass es nicht verloren geht. Ich gehe viel am Abend, einen Abend lang nehme ich einen Beiz, hocke ich ab, nehme eine Zeitung und komme nicht über den ersten Abschnitt vom ersten Artikel, weil ich dann irgendetwas rumfantasiere.
Also ihr seid sofort auf einer anderen Piste als auf der, wo da steht. Leicht verführbar für andere Ideen.
Absolut, ja.
Ja. Jetzt haben wir kurz, wenn noch mal zurück zu dem Moment, wo der klar ist, wo es muss Rap sein. Also ihr habt gesagt, Blockflöte, das hat nicht funktioniert, ich habe es nicht begriffen. Da ist sie aber noch ein weiter Weg, weil also ich auch mal müssen zwar nicht Blockflöte, aber Trommeln, aber spielt ja jetzt keine Rolle. Ich habe es auch nicht wirklich können und ich bin kein Rapper geworden.
Ja, für mich ist es einfach glücklicherweise so, dass, wisst ihr, es ist wie mit dem Rasenmäher. Oder wenn man einen Rasen mäht, dann muss man eher wieder warten, bis das Gras wächst. Und beim Rap ist es bei mir so, dass jedes Mal, wenn ich den Rasen mähe, tut er sich so wie vervierfachen. Und dann kann ich wieder von vorne anfangen mähen. Und,
also es ist eine Sisyphus-Arbeit.
Ja, aber je mehr dass ich abgrase, je breiter wird der Rasen. Und darum macht es auch immer wie mehr Spass, sich in das zu vertiefen.
Das heisst mit anderen Worten, ihr wollt nicht unbedingt der beste Rapper auf der Welt werden, sondern der grösste Grossgrundbesitzer im übertreten Sinn. Gang wie mehr Ländereien, gang wie mehr Boden.
Nein, überhaupt nicht. Wenn ich von Rasen rede, dann ist es wirklich das kreative Arbeiten. Und das, was mir geblieben ist, das, was vielleicht auch mit dieser Einsamkeit aus Kind zu tun hatte, ist, dass ich in der im künstlerischen Ausdruck ist mir die erste richtige Freude erwachsen. Also die erste Euphorie, die ich hatte. Und das war zuerst das Zeichnen und nachher das Schreiben. Und das war auch der Grund, warum ich eine Zeit lang recht verbissen war. Weil ich einfach nicht glücklich war, wenn ich mich nicht kreativ ausdrücken konnte. Und wenn ich mich nicht kreativ ausdrücken konnte, bin ich unglücklich gewesen. Also ist es immer wie schwieriger geworden. Und darum musste ich mich lösen von dem sich definieren über einen kreativen Ausdruck, dass ich frei sein kann in diesem kreativen Ausdruck.
Und da braucht es ja einen entscheidenden Moment, wo das wirklich passiert, wo das in Tat umgesetzt wird.
Ja.
Wer hat euch dazu ermutigt, das zu machen?
Ja, es war der Moment gewesen, vom Aufgeben, von der Kapitulation. Also das, was macht, dass ich jetzt weiter wachse als Musiker, dass ich Spass habe, Musik machen und dass meine Musik meines Erachtens immer besser wird, ist, dass ich vor einem Jahr ungefähr den Satz haben müssen sagen, ich muss können hören. Ich muss können etwas anderes können machen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich höre mit Musik, dann ist es eine Kapitulation.
Und die habe ich versagt,
genau. Und ich habe diesen Satz in der tiefsten kreativen Krise und existenziellen Krise, ist plötzlich der Satz, den ich so Angst hatte davon, über meine Lippen gekommen, ich muss können hören. Und dann, als ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, ja, hey, wow, zum Glück lebe ich in der Schweiz, habe ich die Fähigkeiten, die ich habe und könnte 100 andere Jobs machen, wo ich vielleicht noch mehr über die Runde hineinbekomme als mit der Musik. Und darum muss ich mich nicht mehr über Musik definieren. Und darum, ab dort ist es ein Dürfen geworden. Und ich bin nicht anders als andere Künstler, die müssen. Ich bin nie so gewesen.
Ja.
Meine Gesangslehrer, ich habe sie immer gefragt, warum, wie machst du das, wenn du ein Album fertig hast und es kommt ein Jahr lang nicht raus? Und dann hat sie gesagt, ja, schau, egal was ich mache, ich finde mich immer wieder am Klavier. Und bei mir ist das nicht so. Ich habe kein Klavier. Ich finde mich nicht immer wieder am Klavier. Aber ich darf und ich kann. Und das ist echt das Schönste.
Und wir spielen jetzt einen ersten Musikwunsch, den ihr euch ausgesucht habt. Anna Aaron, King of the Dogs. Wer ist das?
Das ist meine Gesangslehrerin. Und King of the Dogs ist ein unglaublich schönes Lied, das Single war. Aber man hört den letzten Teil, der so schön ist, hört man am Radio sonst nicht. Und heute hört man ihn.
Anna Aaron, King of the Dogs, ein Musikwunsch vom Greis, vom Rapper Greis, der heute bei mir im Fokus zu Gast ist. Anna Aaron, das ist eure Gesangslehrerin. Ich habe gelesen, dass ihr euch auch vorstellen könnt, mal eine Chansonplatte zu machen. Ist das jetzt schon der Weg?
Ja, ich habe mir lange gewünscht, ich könnte eine Chansonplatte machen, aber ich nach den Erfahrungen vom letzten Album, wo ich wirklich auch probiert habe, ganze Songs zu singen, habe ich gemerkt, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen einem Rapper und einem Songwriter. Ich denke wirklich in einfachen Zielen mit einem Reim am Schluss. Und als Songwriter ist man da viel freier und macht viel komplexeres Zeug. Und so weit fühle ich mich auch noch nicht. Und ich bin auch noch nicht genug tonsicher für ein Chanson-Album. Aber ich würde gerne für andere schreiben, für andere Songs schreiben.
Wir haben vorhin darüber geredet, dass dir gesagt ich habe endlich auch die Option gesehen, können zu sagen, ich dürfte auch etwas anderes machen, ich könnte auch aufhören. Mir ist dann spontan durch den Kopf gegangen, aha, das klingt ja wahnsinnig streng. Seid ihr so streng gegenüber euch selber? Weil das steht für mich so ein bisschen ein Widerspruch zu dem Bild, das man von euch hat, vom lässigen, lässigen, flockigen Rapper, der ein bisschen Zeit verhängt und immer ein bisschen zu lange hat, bis er seine Platte rausbringt.
Ja, ich bin schon eigentlich sehr streng gewesen zu mir bisher, vor allem auch im kreativen Arbeiten vielleicht. Und dadurch werde ich immer wie lockerer. Und je lockerer das es wird, ich muss sagen, die letzte Produktion, jetzt mit 34, ist die weitaus am meisten Spass hat gemacht, wo wir uns am meisten Zeit haben gelassen und wo wir am wenigsten Stress hatten. Von dem her werde ich immer wie weniger streng. Ich meine, am Samstag habe ich Plattentaufe. Meine Band ist jetzt gerade am Proben und ich bin im Radio. Ich habe Texte noch nicht auswendig. Also sehr streng bin ich im Moment nicht. Das Resultat wird man heute am Samstag sehen.
Ich habe ein schönes Zitat von euch gefunden. Das heisst, meine Naivität besteht darin, an das Gute zu glauben. Mhm. Und mir ist jetzt so vorhin ein bisschen durch den Kopf, dass ihr gesagt habt, ich bin frei, ich muss eigentlich eben die Welt nicht mehr retten. Ich bin aber gleich noch ein Optimist. Was muss denn eigentlich ein Rapper? Oder anders gefragt, verfällt ein Rapper automatisch ins Blabla, wenn er nur noch über sich und seine Sicht von den Dingen redet und quasi nicht mehr die Message aufrechterhält, die eben die Welt soll retten?
Also dort ist sehr wichtig, dass man das irgendwie historisch auch anschaut. Was muss ein Punkrocker? Was muss ein Punkrocker im 77 und was muss er im 2012? Mhm. Man darf nicht vergessen, dass Rap nicht nur eine militante Musik ist, sondern immer auch egozentrische Musik war, wo es darum ging, dass man sich selber feiert.
Also könnte man ehrlich sagen, ihr seid jetzt ein lebendiges Beispiel, dass Rap in der Schweiz in der Zeit angekommen ist, wo er jetzt auch darf sein.
Rap ist, glaube ich, weltweit dort angekommen, wo er darf sein, dadurch, dass es eine Jugendkultur ist, die über 30 ist worden und wo schon ist vereinnahmt worden vom Mainstream, wo zeitweise jeder 5 Dollar in Amerika mit in der Privatwirtschaft mit einem Produkt verdient wird, wo irgendetwas mit Rap oder mit der Promotion in einem Rap-Video zu tun hat. Und aber an der Peripherie von dieser Jugendkultur, die vom Kommerz vereingenommen wurde, lebt immer noch auf der einen Seite das Feiern von sich selber und auf der anderen das Militanten.
Oder könnte man nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, ihr verhaltet euch total antizyklisch, weil das eigentlich viel rebellischer ist in einer Zeit, wo jedes Unternehmen sagt, wir sind nachhaltig, ökologisch und verantwortungsbewusst, sagt ihr, ihr redet eigentlich nur noch über mich und nicht mehr darüber, wie wir die Welt verändern können.
Also das ist sicher auch ein Resultat vom Jahr, wo wir drin leben, das also
Ziele Maya-Kalender?
Nein. Vom Jahr, wo wir drin leben, in dem Sinn, dass die Parolen, die ich in meinen Songs hatte, vor 5 Jahren heutzutage die Schlagzeilen von den Tageszeitungen bilden. Und dass die Sachen, die ich an der Peripherie erzählt habe vor 5 Jahren, jetzt auch in der Mitte der Gesellschaft sind angekommen.
Das heisst,
die
Realität ist so krass, dass sogar ein Rapper sprachlos ist, kapituliert und sagt, ich kann nicht mehr über die Welt rappen, sondern nur noch über mich.
Also, nein, absolut nicht, sondern ich rappe immer noch über die Welt. Aber über Sachen, die jetzt wieder in der Peripherie sind. Aber die Inhalte, die ich vor 5 Jahren in der Peripherie meiner Songs behandelt, die sieht man heute, die sind Bilder drin halt von Zeitungsartikeln und von Fernsehsendungen.
Mir ist in diesem Zusammenhang natürlich auch durch den Kopf gegangen, dass die Occupy-Bewegung beispielsweise ist ja ein gutes Beispiel für, wie sich das auch ein bisschen offenbar überholt hat. Das ist eben die Frage, hat sich's überhaupt, ist Engagement etwas ausgehöhlt oder wie muss man das sehen? Die lachen.
Nein, ich glaube, was ist, dass es vielleicht weniger medienwirksam passiert und weniger spektakulär, wenn man an die Globalisierungsbewegung denkt, wo bei den G8-Gipfeln noch sehr grosse Mobilisation hat hergebracht, wo Tausende von Menschen sich vereinigt haben, um gegen Tausende von Unternehmen und von Regierungen zu protestieren, hat man vielleicht aus diesen Sachen gelernt und gemerkt, dass Aktivismus und Widerstand viel effizienter ist, wenn er punktuell passiert. Und wenn man sich nicht das 200.000, sondern nur das 20. direkt und immer wieder an ein Unternehmen tut adressieren. Also das heisst, dass der Widerstand ist viel punktueller jetzt.
Jetzt ist aber
und dadurch auch effizienter.
Das Blitzen in den Augen ist wieder da von Grégoire Vuillemier. Das ist aber schon noch lustig. Es ist so energetisch etwas anderes passiert jetzt gerade. Ihr habt schon das, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, Prediger gehen. Das ist da.
Ja, ich denke schon. Meine Mutter hat immer gesagt, ich werde mal Pfarrer.
Ah, tatsächlich.
Und, ja, absolut. Ich bin zwar, eben, ich habe zu Gott noch nicht gefunden, aber ich wirklich, also weißt du, ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten wie niemand vor uns. Wir leben an einem Ort, wo es so viele Freiheiten gibt, wie niemand sonst auf der Welt. Und wir leben zu einer Zeit, wo es so viele Freiheiten gibt, wie niemand sonst auf der Welt. Und darum finde ich es wie eine Verschwendung, wenn man sie nicht braucht. Und darum bin ich auch immer zu haben, für meine Fressen aufzureissen, wenn es einen guten Grund dafür gibt.
Es ist auch eine Zeit vor einer grossen Überforderung. Wie haltet ihr das? Könnt ihr euer Album auch ein bisschen so lesen, dass ihr sagt, das ist mir eigentlich zu viel, darum mache ich es jetzt so, wie ich es jetzt mache?
Absolut nicht, sondern ich finde, mein Engagement wird immer wie punktueller und immer wie effizienter dadurch. Ich glaube nicht, dass meine Generation überfordert ist. Im Gegenteil, ich glaube, meine Generation ist immer wie besser organisiert.
Was ist denn eure Generation für eine, ausser dass man sagt, es sei die Generation Y?
Die Generation vorher war vielleicht die Überforderung, die gesagt hat, okay, unsere Eltern haben uns ein gutes Leben gegeben. Das heisst, wir müssen jetzt probieren, ein gutes Leben zu haben und konsumieren und dass es so ein alles egal ist. Und ich finde, die Generation Y zeichnet sich aus dadurch, dass sie einen enormen Wissensvorteil hat gegenüber denen vor ihnen, dass sie Zugang zu sehr vielen Informationen hat, dass sie einen Medienumgang hat, wo unvergleichbar ist. Also Zugang zu viel Wissen heisst auch, dass man eben seine Effizienz kann steigern. Und ich glaube auch, dass diese Generation definitiv die wird sein, die der Karren aus dem Dreck holt.
Seht ihr euch als Sprachrohr von dieser Generation?
Wenn ich es im besten Fall zum Teil kann sein, dann bin ich sehr froh, ja. Aber ich glaube, die Generation ist viel weniger hierarchisch aufgebaut als die vorher und hat eigentlich nicht mehr ein Bedürfnis nach Sprachrohr oder nach Leaderfiguren, sondern eben, dadurch, dass alles viel fragmentierter ist, hat so kein Bedürfnis mehr nach einer pyramidalen Hierarchie.
Was sind denn die Werte von dieser Generation?
Die Werte von dieser Generation ist, probieren, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben, im Sinn von der Realisierung, von der Chancengleichheit und von Global Social Justice Movement, hat man dem ja gesagt. Also, von Global, sozialer Gerechtigkeit.
Global Social Justice Movement. Ja. Da merkt man jetzt, dass ihr einen Master gemacht in Politologie und Sozialwissenschaften.
Wobei, dieser Term ist coined worden von dieser Bewegung, die von den Medien ist Anti-Globalisierungsbewegung genannt worden. Und sie hat gesagt, nein, wir sind nicht gegen die Globalisierung, sondern wir wollen, dass Globalisierung dazu führt, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt.
Was sagt eure Mutter zu euch, wenn ihr mit ihr solche Themen debattiert?
Meine Mutter...
Du wärst ein guter Pfarrer geworden.
Ja, also meine Mutter lässt mir nie sehr lange zu, wenn ich über so Sachen diskutiere.
Warum nicht?
Weil sie sich weniger für das interessiert, was ich mache, als für das, was ich bin. Und, ja.
Ist wahr.
Absolut.
Also, ja. Was halten Sie denn von eurer Rap-Karriere?
Meine Mutter hat noch nie mehr als 20 Sekunden ein Lied von mir hören können, ohne dass sie irgend über etwas anderes reden oder den Raum verlässt. Und das hat mir schlussendlich auch, das hat geholfen, mir zu zeigen, dass meine Liebsten definieren mich nicht über die Leistung, die ich bringe, sondern einfach haben mich gern, egal was für eine Leistung, unabhängig von der Qualität von meiner Leistung. Das wiederum hat mir auch geholfen, dass ich mich weniger über meine Leistung definiere, sondern über mein Wesen.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, der Abschluss in Politologie und Sozialwissenschaften
und Publizistik.
Ja. Wie war denn dort die Reaktion von euren Eltern, vielleicht auch von OMP?
Meine Mutter hat gar nicht geglaubt, dass ich wirklich noch studiert habe, bevor sie ein Diplom für sich kam. Auf Zürich, dann hat meine Mutter gesagt, du hast wirklich den Master gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, hat sie gesagt.
Es deutet mir auch so ein bisschen darauf hin, auf den Abschnitt, den ihr vorhin erwähnt habt, also die 4 Jahre, wo ihr fast mit niemandem geredet habt. Offenbar habt ihr euch dort auch in euren eigenen Planeten zurückgezogen, sodass eure Eltern gar nicht mehr so viel gewusst, was ihr da macht.
Meine Eltern wohnen einfach in Lausanne und solange sie nicht mehr müssen finanziell aufkommen für mich, und meine Eltern haben immer gesagt, mach, was du willst, solange es nichts kostet. Und sie haben mich zur Unabhängigkeit erzogen. Mit sehr viel Mühe und sehr viel Fleiss. Und haben wirklich alles gemacht. Meine Eltern haben sich auch den Arsch aufgerissen, dass ich eben eine gute Bildung haben kann, dass ich die Freiheiten nutzen kann, die ich jetzt habe. Und sie waren froh gewesen, wo ich auch einen Weg eingeschlagen habe, der ihnen entsprochen hat.
Stolz. Er hat vorhin gesagt, sie lieben mich für das, was ich bin, nicht für das, was ich mache. Aber ein Kind will ja doch immer irgendwie Lob von seinen Eltern.
Ja, aber ich glaube, im Idealfall, und ich habe das Glück, dass es bei mir so ist, sind sie einfach froh, wenn sie sehen, dass es mir gut geht. Und meine Mutter merkt an meiner Tonlage oder an meinem Nervositätsgrad, wie dass es mir geht. Und wenn sie das Gefühl hat, dem geht es gut, dann ist sie glücklich. Und wenn sie das Gefühl hat, der ist gestresst, weil er zu viel zu tun hat in seinem Bügel, dann hat sie weniger Freude. Also eben, sie ist von dem her stolz. Stolz sind sie vielleicht schon, aber stolz bringt ihnen nicht viel, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie überarbeitet wären oder so. Von dem her, ich tue meinen Eltern einen Gefallen, wenn ich schaue, dass ich ausgeschlafen bin und j'ai bonne mine, on dit en français, dass ich rote Bäckchen habe, dann haben sie am meisten Freude, ja.
Ihr redet ohne irgendwelche Scham, ohne Angst vor einer Blöße über euch selber. Ihr offenbart euch auf der Bühne, ihr erzählt, wie sie euch im Innersten aussieht. Über welche Sachen redet ihr nicht?
Ich glaube, ein Künstler, ein Rapper oder ich, jetzt spezifischer, was ich in den Medien von mir preisgebe, ist immer kalkuliert. Und ich habe dort eine starke Kontrolle darüber. Und ich glaube, wenn man die Kontrolle verliert, wird super schwierig.
Von ist dem das mal passiert?
Nein, bis jetzt noch nicht. Im Gegenteil. Mir ist es passiert, dass wenn Journalisten über mein Privatleben geredet haben, ohne dass ich einverstanden war, dass ich dann ausfällig reagiert habe ihnen gegenüber. Und ich musste auch lernen, dass man das eigentlich nicht sollte. Ja.
Also, aber dann hat er mich einfach gewehrt, oder wie?
Ja, vielleicht zu heftig. Also, ich unbedingt wie Kontrolle behalten über das Bild, das in den Medien irgendwie transportiert wird. Und das kann man ja schlussendlich auch nicht. Sondern man kann kontrollieren, was man rauslässt vor einem Mikrofon und was nicht.
Also, mehr zuerst überlegen und dann reden, ist so einer der Klassiker. Oder ist nicht das häufiger passiert, dass ihr einfach mal drauf los habt, geredet, weil man halt freestylet? Oder wie kommt denn das?
Nein, es ist mir einfach passiert, dass ich die Illusion hatte, dass ich mein Privatleben könnte, wie tabuisieren in Gratis-Zeitungen. Mhm. Und wo das dann nicht ist passiert, habe ich wirklich ausfällig reagiert. Und das tut mir auch leid bis heute.
Hättet ihr das Gefühl gehabt, das sei der Preis, den man zahlen müsste, wenn man bekannt sei und wenn man schon so viel von sich erzählt, dass man eben alles erzählen
müsste? Nein, oder? Ich habe im Gegenteil das Gefühl gehabt, Journalisten müssen das respektieren, wenn ich das nicht will. Und wenn sie es nicht tun, sei das legitim, wenn ich ihnen mit Konsequenzen drohen.
Jetzt habe ich vorhin gefragt, über was redet ihr nicht? Also da,
über über Privat einfach.
Mhm. Und so, es gibt ja alles auch sehr viele so intime Sachen.
Es gibt genug Sachen, wo ich jetzt zum Beispiel nicht darüber reden würde, was meine eigene Biografie in den letzten 2 Jahren
jetzt, anbelangt. Jetzt, in diesem Gespräch?
Absolut.
Wenn man die Platte hört, die neue Platte, «My Love» von euch, kommt man dort, dieser Biografie von den letzten 2 Jahren auf die Spur?
Absolut, ja.
Gut. Muss man fest zwischen den Zielen hören?
Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht zwischen den Zielen. Das ist 1:1 auf den Zielen.
Ja, da gibt es aber eigentlich auch keinen Grund, nicht darüber zu reden.
Die können mich jetzt mal fragen, wenn ihr bestimmte Ziele im Kopf habt. Und ich werde dann schauen, wie dass ich um einen heißen Brei das reden.
Das wäre ja sehr schade. Also ich komme nochmal zur Eingangsfrage zurück, die ich gestellt habe nach dem ersten Song, den ihr euch gewünscht habt, wegen dem Optimist.
Mhm.
Also was behaltet euch denn optimistisch?
Für mich ist es wie eine 50-50-Entscheidung. Es gibt Bücher, zum Beispiel von Michel Houellebecq. Hat eine grundnegative Haltung. Und Freunde von mir haben das gelesen und ich habe das auch gelesen. Und für mich war wie klar, wenn das so naiv pessimistisch ist, dann kann man ja genauso naiv optimistisch sein. Und für mich ist das wirklich wie eine 50-50-Entscheidung. Es gibt keinen Beweis weder für das eine noch für das andere. Und das, was der Karren vorgeht, ist Naivität in dem Sinn. Oder ich kann niemandem beweisen, dass Optimismus der Weg ist zum Glück. Aber ich kann ihnen sagen, dass meine Erfahrung zeigt, dass man ein sehr zufriedenes Leben daraus resultiert.
Also könnte man es verkürzen und sagen, bis jetzt hat der Greis gesagt, die Welt ist schlecht, wir müssen es ändern. Jetzt sagt er, ich ändere mich selber, darum ist die Welt gar nicht so schlimm, wie sie könnte sein. Also wie sie scheint.
Ja, nein. Ich finde, die Welt ist... die Welt hat mich immer fast... Ich habe immer gefunden, die Welt ist gut. Und jeder Mensch hat die freie Wahl. Und warum nicht das verbessern, was schon gut ist? Und warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat, zum irgendwie eingreifen, die Möglichkeit nutzen? Aber ich habe bis jetzt immer gemeint, der Kreis ist schlecht. Und er muss sich verbessern. Und jetzt finde ich, die Welt ist gut, der Kreis ist auch gut. Es gibt beiden Orten Sachen, die man verbessern kann. Also, let's do it.
Also entspannt bleiben.
Absolut.
Wir spielen eine nächste Wunschmusik für euch. Gil Scott-Heron, Lady Day und John Coltrane. Gil Scott-Heron ist ja eigentlich ein Rapper von erster Stunde.
Absolut, ja.
Wie kommt es zu dieser Wahl?
Mein Produzent, der Cloud, hat mir die CD mal geschickt, wo ich nicht weitergekommen bin, beim zweiten Album dann zumal. Und ich nehme das immer wieder vor und es ist ein Album, das man nie verleidet. Until I hear all
Lady Day und John Coltrane, Gil Scott-Heron, gewünscht vom Fokusgast von heute, Grace, Rapper Grace alias Grégoire Huillimier. Irgendwann kann ich den Namen richtig aussprechen. Gibt es eine Nessusbrücke, Herr Huillimier?
Ja, es sind einfach 5 Vokale. Ü, I, Ö, I, E.
Also es ist eigentlich wie Oberton singen.
Huillimier. Aber die machen das sehr gut, die sprechen das sehr gut.
Danke vielmals. Ich möchte wieder einsteigen mit einem Zitat, das ich aufgeschnappt habe. Ich will reich und berühmt werden, um etwas verändern zu können. Mhm. Das war etwa vor 3 Jahren gewesen.
Das war vielleicht der Druck gewesen, von dem ich mich lösen konnte. Ich habe wirklich sowohl das Gefühl gehabt, ich müsse reich werden, um meinen Eltern ein Haus zu kaufen, wie um, dass ich erfolgreich werden mit der Musik, dass ich dann effizienter
kann sein im Engagement. Das ist wirklich euer Ernst, weil ich dachte, das muss er eigentlich sagen, weil ein Rapper muss so kernige Botschaften platzieren.
Und nein, ich habe wirklich darunter gelitten, unter dem Druck, dass ich mir diese Aufgabe habe gestellt habe, die man so nicht lösen kann. Du kannst nicht sagen, ich will das Richtige machen aus dem falschen Grund oder umgekehrt.
Aber man braucht doch ein Ziel im Leben, das so gross ist, dass man es nicht erreicht. Und dann kann man...
Ich will immer noch der grösste Rapper der Welt werden.
Aber die redet jetzt nicht mehr drüber.
Genau.
Aha. Also das ist eben wieder der Holzanlängen-Trick.
Nein, aber es hat im Leben gibt Sachen, die man selber beeinflussen kann und andere nicht. Ich kann probieren, so gute Musik zu machen, wie ich kann, aber ich bin nicht... Ja, es ist nicht in meinen Hängen, wie erfolgreich das sein wird. Ich kann einfach alles machen, dass meine Musik gut ist. Aber nachher ist das, ich gehe das Hängen. Und da muss man einfach auch lernen, loszulassen.
Und sich frei zu machen.
Genau.
Locker machen.
Genau.
Wie macht ihr denn das? Sonst?
Man muss sich nicht über... Eben, das ist das, was ich nach vorhin gesagt habe. Ich habe mich so dermassen über meinen kreativen Output definiert, dass ich zum Teil gar nicht mehr kreativ sein konnte, weil ich mir selber so zum Messer an die Gurgel hatte. Und jetzt definiere ich mich nicht mehr durch das, sondern durch einfach, dass ich ein cooles Ich bin und probiere, ein guter Freund zu sein, meinen Freunden, ein guter Sohn, meinen Eltern und so weiter. Das erlaubt mir auch, also das heisst, ich darf auch mal ein Arschloch sein, das heisst, ich darf auch mal eben nicht Erfolg haben mit einem Album, das heisst, ich muss nicht reich und berühmt werden übermorgen. Weil, oder, wenn man sich solche Ziele setzt und man sich sogar Deadlines setzt und die irgendwann verstreichen, dann kommt man in Stress und dann findet man, hey, ich hätte doch seit vorletztes Jahr weiss nicht was, und seit ich das nicht mehr mache, läuft es irgendwie auch besser.
Die Sachen passieren ändern.
Ja. Man muss ein bisschen Vertrauen haben.
Das,
in sich selber.
Und das habt ihr bis jetzt so nicht gehabt?
Mm-mm. Ich bin sehr unsicher. Von Grund auf bin ich ein unsicherer Mensch, glaube ich.
Schon immer gewesen.
Und jetzt, das wird jetzt besser. Jetzt langsam habe ich so wie Sicherheit. Das ist schon auf dem einen Lied, das auf diesem Album ist, ich weiss, wie gut. Dort habe ich einmal das Szenario durchgespielt. Mhm. Was wäre, wenn alle mich würden blöd finden? Die ganze Welt würde mich blöd finden.
Sehr wahrscheinlich ist kein Mensch auf der Welt so wichtig, dass man die ganze Welt blöd findet.
Absolut, genau. Dass Gott ihm würde sagen, du bist ein Arschloch. Also eben, das ist vielleicht auch das. Der Raphael Urweider, hat mir mal gesagt...
Das ist ein Lyriker, genau. Schriftsteller, Theater, Autor.
Genau. Der hat mir mal gesagt, weißt du, das Problem von diesen Schweizer Rapper ist, sie nehmen sich alle einfach viel zu ernst. Und das ist mir mit den Jahren aber auch so passiert, dass ich mich extrem ernst habe genommen. Und das Problem ist aber, wenn man sich zu ernst nimmt und sich dann sagt, ich sollte mich nicht mehr so ernst nehmen. Das ist noch schwierig. Es braucht Zeit und jetzt bin ich 34 und ich kann langsam, je mehr die anderen in meinem Umfeld über mich lachen, je mehr kann ich es selber auch lustig finden.
Haben die das früher nicht getraut zu machen oder haben denen gar keine Chance gegeben?
Ich bin sehr, sehr empfindlich auf Kritik und ich glaube, viele Leute, oder ja, viele Leute haben einfach gefunden, hey, ich habe jetzt keine Zeit, für dass er mir eine Stunde eine Szene macht, wenn ich nur schnell ausrufe. Und darum sage ich, gescheiter nicht. Und jetzt, aber langsam eben. Sie auch. Ich glaube, mit dem Alter wird man einfach entspannter.
Also, da kann man jetzt ein bisschen salopp sagen, der Greis ist eigentlich ein Drama-Queen, total absolut verunsichert. Wo das alle ihn hören, ihn genau, zulassen. Genau. Und jetzt ist es irgendetwas im Gewichen, wo etwas Neues ist.
Ja.
Wie geht das weiter?
Also, ich glaube, ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf diverseste Sachen. Ich habe Bock, Musik zu machen, ich habe Bock zu kochen für Leute, Gastromessung, ich habe Bock, Brillen zu verkaufen.
Ja, die tanken auf eurer Platte etwa 4 oder 5 verschiedene Optiker. Das das spricht ja Band.
Ich jage alte Brillen von vor 1990, ja.
Also das ist ein Brillensammler?
Ja.
Aha, und was gibt euch das? Mehr Weitsicht?
Ich glaube, für Leute, die künstlerisch tätig sind, ist es sehr empfehlenswert, wenn man irgendein Hobby hat, das nichts mit Kreativität zu tun hat. Weil jeder kleine Unternehmer hat ja so ein bisschen Krankheit, dass er mit seinem Job ins Bett geht und mit seinem Job aufwacht. Und bei mir ist das extrem entspannend, dass wenn ich nicht mal alle Lieder rumdöckterle, wenn ich im Bett bin, dann kann ich den Schalter umstellen und dann denke ich an alte Brillen. Und das ist extrem entspannend.
Und dann kuratiert ihr eure Brillensammlung.
Genau, ja.
Was hat es dort für Trauweihen drunter? Ich kenne mich nicht so aus mit Brillen, aber also, vielleicht könnt ihr uns etwas erklären. Was geht es bei Brillen?
Es hat sehr schöne Original von Brillen, die heutzutage neu gemacht werden. Eine, die ich sehr gerne habe, ist die, die Steve McQueen in der Thomas Crown Affäre hatte, mit Mineralgläsern, hellblauen. Ich habe alte Pierre Gardin faltbare Brillen. Ich habe die Brillen, die die alten Hip-Hopper in New York hatten. Alle im Original. Und
also Marken, so von Cool Maudi über
genau, BDP. Cool Maudi hat die alte Porsche an, die Yoko Ono berühmt hat gemacht.
Aha, das ist also wirklich eine Wissenschaft.
Absolut. Und das ist etwas, was in Deutschland und Österreich sehr gross war in den 70er und 80er. Französische Haute Couture Marken haben dort produzieren. Und das hat der Vorteil historisch, dass auf denen steht «Made in West Germany». Also man weiss, dass es vor der Wiedervereinigung ist gemacht wurde. Und somit ist auf den ersten Blick schon sichtbar, was für ein Alter die Brillen haben. Und das macht es umso spannender.
Also, ihr seid Brillenträger, seid ihr immer schon Brillenträger gewesen?
Seit Kind, ja.
Seid ihr einer von diesen Brillenträgern gewesen, der auf dem Pausenplatz ein Auge abgedeckt hat und mit den anderen nicht spielen
durfte? Ich habe schon darunter gelitten. Vor dem Harry Potter habe ich Brillen gedreht und dann war es noch nicht so cool gewesen. Und ich war schon auch eine Brillenschlange gewesen, ja. Und jetzt tue ich aber umso leidenschaftlicher, trage ich Brillen jeden Tag eine andere.
Das ist ja etwas, was ihr eigentlich schon lange kennt. Also wir haben jetzt quasi weiterhin Musik machen, aber Gastronomie, Brillen sammeln, Familie gründen.
Absolut, alles zusammen.
Ist ein Thema.
Mhm, aber es ist sicher auch, also weißt, Aktivismus oder die Möglichkeiten nutzen, die mir gegeben sind, ist auch immer noch ein Thema. Ich bin einfach jemand, der einen starken Pakt hat gemacht mit mir als Kind. Oder? Ich als Kind habe gesagt, hey, wenn du mal kannst, dann schau, dass du das und das machst, dass du noch, also das, die Leidenschaften, die ich als Kind hatte, die pflege ich noch heute.
Was waren denn die Leidenschaften gewesen? Das und das?
Ja.
Also eben die Welt retten haben wir schon gehört.
Ja, das war eine gewesen. Und Velofahren. Und können, weißt du, sich Sachen leisten, die man sich dann nicht können leisten konnte.
Zum Beispiel?
Ja, eben die ganze alte Hip-Hop-Paraphernalia. Also von diesen alten Jacken, zu diesen Brillen, zu schweren Köttinen oder weiss nicht was.
Hättet ihr müssen sparsam wenig Sackgeld und nicht grosse Gümpfe und eben darum eben lieber nur Ästchen in irgendwelche Autos reinstecken?
Ich bin nicht arm gewesen aus Kind. Ich komme von mittlerer Mittelschicht. Aber
Ja, wir könnten einfach besonders strenge Eltern haben, die sagen, es gibt zwei Fränkler in der Woche. Ich habe es eher so gemeint.
Ja, mal, das ist schon so gewesen. Und das war sicher auch keine schlechte Art gewesen, aufzuwachsen. Aber jetzt gängele ich einfach viel mehr als dann. Also, ich lebe auch der Materialist in mir aus.
Das ist mit der grösseren Entspannung auch.
Nein, das war eigentlich schon immer so gewesen.
Aha, aber das hättet ihr sicher nie so dürfen sagen, weil ihr immer überall hat engagiert und gesagt, man darf nicht, man sollte nicht und wieder die Globalisierung und so
weiter. Ich habe mich nie einspannen.
Wie seid ihr eigentlich mit dem inneren Widerspruch umgegangen? Mit dem, nach aussen sagen, wir müssen uns engagieren, müssen herstehen für etwas, aber gleichzeitig ist mir ja selber nie
das
so
ich immer
ganz
so
konsequent.
Ja, bei meinem ersten Lied habe ich schon gesagt, wenn man jung ist, wehrt man sich. Klar, dass man es nicht schafft, auch ich werde aus Erwachsenen ein Instrument für Wirtschaft. In mir wacht das Bedürfnis nach Macht und so weiter. Den Widerspruch, den habe ich immer schon thematisiert in meinen Songs. Mhm. Und das ist eigentlich auch mein Schutzschild. Nämlich, dass ich mit offenen Armen bin da gestanden, immer. Also, ich habe nie den Anspruch gehabt von Konsequenz, sondern habe meine eigene Inkonsequenz eigentlich immer schon zelebriert. Das ist auf allen meinen Songs ist das immer wieder sichtbar. Ich erzähle dir jetzt mal etwas über meine Konsequenz. Ist immer wieder ein Lieblingsthema von mir.
Das heisst, eigentlich ist es noch gut, wenn alle ihre Inkonsequenz würden rappen,
akzeptieren
und darüber rappen, dann dürfte man es auch leben, ohne dafür
sich selber zu geißeln. Ja, genau.
Okay.
Also ich glaube, das schlechte Gewissen ist der Ursprung von vieler von der Reglosigkeit. Viele Leute handeln nicht aus dem schlechten Apathie.
So.
Genau.
Ja.
Mhm. Schlechte Gewissen führt oft zu Apathie. Und ich denke, wenn man sich seiner eigenen Fehlerhaftigkeit bewusst ist und die in Kauf nimmt, dann macht einem das viel mobiler, also viel flexibler.
Ist Protest eine Frage vom Alter?
Nein, Protest ist nicht eine Sache vom Alter, sondern Protest ist eine Sache von der Ausdauer. Aber weißt du, Protest, was heisst schon Protest? Irgendwie, man muss ja immer eine Gegenthese haben. Eine Anti-Haltung allein führt uns nicht weiter.
Man muss sich zu etwas verhalten.
Ja, man muss sich zu etwas bekennen und man muss irgendwie einen Vorschlag haben, oder? Du kannst nicht sagen, so machen wir es nicht und keinen Gegenvorschlag haben. Du musst einfach immer einen Gegenvorschlag haben.
Gut.
Einen konstruktiven.
Ich habe drei Fragen zum Schluss, die aber natürlich mit einer Art und Weise Wortspiel funktionieren. Es sind Fragen, ja, ich frage sie einfach.
Mhm.
Hier schließt sich der Kreis.
Schön. Also, ja, ich glaube, mit dem letzten Album schließt sich ein Kreisli.
Ohne Kreis kein?
Ja, das Album ist immer noch in jedem Laden erhältlich und auf euren elektronischen Medien.
Letzte Frage. «My Love» heisst das Album. Was ist euer Liebste?
Was ist mein Liebste? Meine Begeisterungsfähigkeit.
Dankeschön für den Besuch. Grégoire Vuillemier.
Danke,
alias,
Hannes Hug.
Alias Greis. Das war der Fokus mit dem Greis. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche.
Come to 1-2. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh and run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt.
Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt.
One, two, one, two, and I.